Hallo und herzlich willkommen zu Reingehen, dem Podcast zur Wochentaz. Immer samstags reden wir hier über zwei Geschichten aus unserer Wochenzeitung. Ich bin Stefan Humlinger und in dieser Folge geht es darum, wie das Private und das Politische zusammenhängen. Vater, Mutter, Kind, längst sind Familienmodelle diverser als das und trotzdem will der Staat das noch nicht voll anerkennen. Mit meiner Kollegin Franziska Schindler spreche ich darüber, wie drei ihrer Freundinnen planten, gemeinsam ein Kind zu bekommen. Und darüber, wie die Elternschaft zu dritt jetzt praktisch läuft. Und dann ist unsere Autorin Marina Klimtschuk zu Gast. Als Jugendliche sah sie in Israel das gelobte Land. Später zog sie selbst nach Tel Aviv, bis die Entfremdung kam. In den aktuellen Debatten findet sie sich nicht wieder, als russischsprachige und besatzungskritische Jüdin. Neben mir sitzt jetzt Franziska Schindler. Sie arbeitet mit mir im Politikteam der Wochentaz. Da planen sie, wie zum Beispiel in dieser Woche, was auf den Politikseiten der Wochentaz dann auch steht. Sie redigiert Texte, recherchiert und schreibt aber auch selbst fleißig, etwa zu Migrationsthemen und zur Linkspartei auch. Hallo Franzi.
Hallo.
Diesmal hast du dich aber mit einem ganz anderen Thema beschäftigt, nämlich der Elternschaft zu dritt. Wie bist du auf dieses Thema gekommen und gestoßen?
Also mit den Protagonisten des Interviews bin ich schon ganz lange befreundet. Also mit Mo, Lene und Mareike. Mo und Lene kenne ich schon seit über 10 Jahren, glaube ich, und habe deswegen den ganzen Prozess mitbekommen, wie sie sich gemeinsam entschieden haben, ein Kind zu bekommen und einen Samenspender gesucht haben. Und dann kam irgendwie gemeinsam die Idee auf, dass es cool wäre, das irgendwie publizistisch zu begleiten. Und weil ich aber mit den drei befreundet bin, fand ich es ganz schräg und irgendwie auch journalistisch nicht so richtig sauber, jetzt eine Reportage oder sowas über sie zu schreiben, und dachte, okay, vielleicht ist ein Interview eine gute Form.
Gehen wir nochmal ganz zum Anfang zurück.
Mhm.
Wie kommt man zu dritt auf die Entscheidung, wir wollen ein Kind bekommen?
Die ganze Idee ging von Mo aus.
Mhm.
Und Mo hat einfach doll den Wunsch gehabt nach einem Kind, aber auch nach einer Familie. Aber auch für sich ziemlich klar gehabt, das muss jetzt nicht mit einer romantischen Beziehungsperson sein. Und die Menschen, die Mo in dem Moment am allernächsten waren, sind eben Mareike und Lene. Und Mo war mit Mareike und Lene auch schon mal in romantischen Beziehungen. Dann haben die sich aber getrennt und sind jetzt schon ziemlich lang einfach befreundet. Und dann hat Mo die beiden einfach gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, gemeinsam ein Kind zu bekommen. Die haben dann auch einige Monate überlegt. Ich stelle mir das in Mos Rolle auch gar nicht so einfach vor, das so auszuhalten, dass da monatelang überlegt wird, will ich das mit dir oder nicht? Aber am Ende, Mo hat es, glaube ich, gar nicht so krass gefunden wie ich. Und am Ende haben sich aber dann alle drei dafür entschieden, das zusammen zu machen.
Erstmal denkt man ja, zu dritt kann man die Aufgaben, die es dann gibt, mit einem Kind auf drei Leute verteilen. Also mehr Hilfe, aber natürlich auch mehr Konfliktpotenzial, mehr Reibung vielleicht.
Ja, also man muss viele Dinge aushandeln. Ich habe ja selbst keine Kinder, deswegen kann ich es, denke ich, nur so bedingt beurteilen. Aber was sie auf jeden Fall erzählt haben, war, dass sich ziemlich schnell nach der Geburt so Rollen eingespielt haben und dass sie dann auch ein bisschen dran arbeiten mussten, die aufzubrechen. Und dann haben sie sich eben so überlegt, wie können wir das machen, und haben dann so eine Art Schichtsystem eingeführt. Also jeder Tag hat 3 Tagesschichten und eine Nachtschicht. 8 bis 13, 13 bis 18 und 18 Uhr bis schlafen gehen, und dann übernimmt eine Person die Nacht, und dann ist irgendwie so ganz klar, okay, du musst jetzt nicht alles machen, wenn du Schicht hast, aber du bist so hauptverantwortlich, du packst den Rucksack, wenn sie auf den Ausflug gehen. Wenn sie beim Kinderarzt sind, dann müssen sie jetzt nicht irgendwie in der Situation aushandeln, wer hält jetzt das Baby beim Impfen, sondern das macht dann einfach die Person, die gerade Schicht hat. So.
Alles klar, ich glaube, das Stillen war noch so ein anderes Thema,
genau,
das gar nicht so einfach war. Beziehungsweise die Frage, stillen oder nicht stillen.
Ja, so ein bisschen aufgeladen am Anfang. Also vor allem, naja, am Anfang, damit meine ich jetzt gar nicht nach der Geburt, sondern eher in dieser Phase davor, wo sie sich eben schon auch mit ganz vielen Themen beschäftigt haben und die besprochen haben. Genau, und da war es so, dass Lene der Überzeugung war, dass eine gleichberechtigte Elternschaft eigentlich nicht möglich ist, wenn eine Person, also in dem Fall wäre das dann Mo gewesen, weil Mo Juli geboren hat, voll stillt. Und Lene war eher so dafür, dass sie alle Prämilch geben oder so eine Kombi machen aus Stillen und Prämilch. Und Mo war es aber voll wichtig zu stillen. Und Mareike hatte eher so Lenes Position, dann auch irgendwie gar nicht so einfach für Mo. da so ein bisschen 2-1, ne? Und das hat sich aber total gut aufgelöst nach der Geburt. Also sie haben jetzt so ein Modell, wo sie das kombinieren, also stillen und Prämilch geben. Sie teilen sich die Nächte auf. Jede Person ist jede dritte Nacht sozusagen zuständig. Wenn Mo zuständig ist, dann stillt Mo. Wenn die anderen zuständig sind, dann geben sie Milch aus so einem Milchvollautomat. Sowas gibt's, habe ich dann gelernt.
Okay, hast du den auch gesehen? Wie sieht sowas aus?
Nee, doch, ja, ich habe ihn auch gesehen. Ja, er sieht so ein bisschen aus wie so eine Kaffeemaschine. So, ja, ungefähr.
Und was macht der Milchvollautomat?
Okay, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig weiß. Ja, ich habe mir jetzt nicht mit den Tiefen des Milchvollautomats auseinandergesetzt, aber da ist halt so Wasser drin und dieses Pulver. Und da kommt dann halt die Milch in der richtigen Temperatur raus. Direkt das Fläschchen. Und dann musst du jetzt nicht lange die Milch erhitzen und das Baby schreit währenddessen. Also quasi, wenn du jetzt die zusammenrührst oder wenn du Brustmilch aus dem Kühlschrank holst. Und das war für Lene vor allem total wichtig, weil Lene auch gesagt hat, wie ist denn das dann für Juli? Also fühlt Juli sich dann mit mir nicht irgendwie schlechter als mit Mo zum Beispiel? Wenn Juli erstmal irgendwie 10 Minuten nachts schreit wie am Spieß, während ich da irgendwie aufwendig diese Milch erhitzen muss. Genau, und dieser Milchvollautomat hat da, glaube ich, auf jeden Fall sehr gute Dienste ihnen bis jetzt geleistet. Also Juli ist jetzt gerade so 8 Monate.
Also ihr habt ja nochmal Bilanz gezogen?
Genau, ja.
Wie war denn die Bilanz nach mehr als einem halben Jahr?
Also eigentlich total positiv. Wie gesagt, das Stillen, was so eines der großen, ja, Konfliktthemen ist jetzt vielleicht fast zu hoch gegriffen, aber so eines der schwierigen Themen war, das hatte sich so komplett aufgelöst. Und Juli macht auch das Ganze super mit und lässt sich von allen durch unterschiedliche Sachen beruhigen. Zum Beispiel Einschlafen ist ja, wird mir gesagt, oft so ein Thema, aber das funktioniert halt auch voll gut mit allen dreien, die dann Juli halt mit unterschiedlichen Sachen beruhigen. Und auch so zwischen ihnen haben sich irgendwie diese Schwierigkeiten, die es dann vielleicht am Anfang gab, in dem, was ist hier eigentlich meine Rolle und so, die haben sich eigentlich auch ziemlich doll so aufgelöst. Und ja, ich glaube, sie fühlen sich ziemlich gut miteinander und will jetzt nicht spoilern, aber die Details, die könnt ihr ja dann eh nachlesen, aber sie haben sogar alle gesagt, dass sie sich auch ein zweites Kind miteinander vorstellen können, was ich schon mal, ja, ziemlich krass finde, nach so einem halben Jahr mit so einem kleinen Baby, ja.
Jetzt sind die zwischenmenschlichen Sachen das eine und wie man das alles organisiert und was es da alles zu regeln gibt, aber das andere ist ja tatsächlich das deutsche Recht, das derzeit nur zwei rechtliche Elternteile kennt.
So ist es, ja.
Was bedeutet das für eine Familie wie die, die du begleitet hast?
Der deutsche Staat kennt nur zwei rechtliche Elternteile, aber da gehen wir jetzt auch von einer Situation aus, in dem sich die zwei eben in einer Liebesbeziehung befinden, ne? Oder, also die zwei, die der deutsche Staat kennt. Die Ampel hatte eigentlich eine Reform des Abstammungsrechts geplant. Die ist aber geplatzt, bevor überhaupt die Koalition zerbrochen ist, beziehungsweise der Entwurf hing fest, es ging nicht weiter. So, und was jetzt die gemacht haben, weil es eben überhaupt keine rechtliche Grundlage für sowas wie ihre Familie gibt, ist, dass Mareike und Mo geheiratet haben, sich also quasi als Paar ausgeben und jetzt das Verfahren der Stiefkindadoption durchlaufen haben, das ist jetzt abgeschlossen. Sie sind jetzt beide rechtliche Eltern. Und Lene geht aber leer aus und hat halt überhaupt keine rechtliche Beziehung zum Kind, also hat jetzt so eine Vollmacht zum Beispiel, um zum Arzt zu gehen oder sowas, ne? Aber eine sichere Elternschaft ist das natürlich nicht. Und auch sowas wie Elternzeit nehmen oder Elterngeld bekommen, davon ist Lene auch ausgeschlossen.
Lass uns noch einmal kurz über die Stiefkindadoption sprechen. Das betrifft ja nämlich nicht nur Leute, die mit mehreren Personen Eltern sein wollen, sondern zum Beispiel auch lesbische Ehepaare.
Ja, genau. Also wahrscheinlich sogar in der überwiegenden Zahl. Und das ist halt rechtlich eigentlich genau das gleiche Verfahren wie bei einer echten Stiefkindadoption. Also ich meine, die Kinder, die werden ja nicht adoptiert, die werden ja einfach in eine Beziehung oder in eine Familie oder in eine Ehe, wie auch immer, hineingeboren und haben halt von Anfang an die Eltern, die sie sich auch lange gewünscht haben. Und oft haben die Eltern ja auch schon lange Zeit und in vielen Fällen auch viel Geld investiert, um eben dieses Kind bekommen zu können. Und jetzt werden die aber halt so behandelt, als würden, also die nicht biologische, das nicht biologische Elternteil wird eben so behandelt, als sei es eine Stiefkindadoption. Und das heißt dann unterschiedliches, also es wird sehr unterschiedlich gehandhabt von den Jugendämtern, aber in den allermeisten Fällen bedeutet das einen Besuch zu Hause, wo eben jemand vom Jugendamt hinkommt und dann kann es sein, dass die Person einfach sagt, sorry, es ist, ich finde es selbst blöd, dass es die Stiefkindadoption gibt. Ich war jetzt hier, vielen Dank, schönen Tag noch. Oder aber, dass die Mitarbeiterin vom Jugendamt dann eben sich ganz genau die Wohnung anschaut, schaut, gibt es irgendwelche Ecken an den Tischen, ist das kindergeeignet und so weiter. Und dann müssen Dokumente eingereicht werden, also die Eltern berichten von Gesundheitszeugnissen, die sie beibringen müssen, Einkommensnachweise, einem Führungszeugnis. Und ja, sie sind ja damit quasi die einzigen Eltern, die eben ihre Eignung als Eltern nachweisen müssen, im Gegensatz zu Heterokonstellationen. Und das ist schon ziemlich entwürdigend.
Und unter dieser Regierung, also der schwarz-roten Koalition, besteht da gar keine Aussicht, dass dieser Entwurf nochmal auf den Tisch kommt?
Naja, also es gibt zwei Wege, die vielleicht doch noch ein bisschen erfolgversprechend sind. Einerseits würde die Justizministerin Stefanie Huweck eigentlich sehr gerne
von der SPD,
so ist es, sehr gerne die Stiefkindadoption abschaffen und sagt auch, sie arbeitet an einem Regelungsentwurf. Das kann dann noch eine Weile dauern, aber ihr Ministerium arbeitet an einem Regelungsentwurf. Aber sie muss natürlich irgendwie die Union mit auf ihre Seite bekommen. Das könnte kompliziert werden.
Weil die gerade eher für ein sehr traditionelles Familienbild steht und
so
nicht gerade für Fortschritte im Bereich der Familienpolitik.
Genau, also Friedrich Merz hatte mal bei Karin Mioska sowas gesagt wie Gleichstellung von lesbischen Müttern in Adoptionsverfahren, könne er sich vorstellen. Das ist jetzt nur so paraphrasiert. Aber was genau das jetzt heißt und wie das mit der Union ist, das ist nochmal eine andere Frage. Der andere Weg, der aber vielleicht noch eingeschlagen werden könnte oder der bereits eingeschlagen ist, ist übers Bundesverfassungsgericht. Da sind nämlich gerade insgesamt 8 Verfahren anhängig von lesbischen Müttern, also Stiefkindadoptionsverfahren. Und wenn das Bundesverfassungsgericht dazu eine Entscheidung trifft, dann könnte eben dann der Gesetzgeber dadurch verpflichtet sein, die Rechtslage zu ändern.
Also kann man jetzt auf Karlsruhe hoffen?
Auch wieder kompliziert, denn diese Verfahren, die liegen dort schon sehr lange. Also die ersten wurden so im Februar, März 2021 eingereicht. Also bis Jahresende hat sich nicht besonders viel getan, vielleicht nochmal in den letzten Wochen. Aber meine Info ist, dass eben bis Jahresende da nicht viel passiert ist.
Aber jetzt vielleicht nochmal jenseits der Probleme gefragt. Was sind denn so Dinge, du hast dich intensiv mit dieser Frage beschäftigt, was sind denn so Dinge, die vielleicht auch klassische Zwei-Elternpaare lernen können von dieser Elternschaft zu dritt oder mehrfach Elternschaft?
Also ich habe ja selbst kein Kind, aber ich finde, viele Dinge klingen schon ziemlich fantastisch. Also dass Mo zum Beispiel schon relativ kurz nach der Geburt wieder auf ein Konzert gehen konnte und überhaupt keine Sorgen sich machen musste um Juli, weil Mo wusste, die anderen kümmern sich super um das Baby. Also sehr viel Autonomie für die Person, die das Kind geboren hat. Dann finde ich auch so dieses Schichtsystem klingt eigentlich auch ziemlich gut. Also irgendwie, dass ganz klar ist, wer die Verantwortung trägt und damit vielleicht auch ja Sorgearbeit gerechter aufgeteilt werden kann. Ich würde sagen, das kann man sich auf jeden Fall auch für eine Hetero-Elternschaft oder Zweier-Elternschaft abschauen.
Das klingt sehr verlockend.
Oder?
Danke, liebe Franzi, dass du von dieser Geschichte erzählt hast. Aber, und die treuen HörerInnen von Reingehen wissen das jetzt schon, das Gesellschaftsteam der Wochentaz hat da noch etwas vorbereitet.
Das Ding der Woche.
In diesem Umschlag, hier findest du es, das Ding der Woche. Und ich bitte dich jetzt, das einmal auszupacken.
Okay, ich bin gespannt.
Du darfst es aufreißen. Was ist das? Lass mal hören.
Okay, ein Glanzsilber-Spray. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was es damit auf sich hat.
Es geht gar nicht so sehr um das, was da drin ist, sondern um das Ding selbst.
Okay, eine Sprühflasche?
Eine Sprühdose. Und kannst du dir vorstellen, was das soll?
Das ist eine tolle Sache. hat sie, ich weiß nicht, wen.
Vor genau 100 Jahren hat der norwegische Ingenieur Erik Rotheim die erste sogenannte Büchse zum Selbersprühen gebaut. Die war zum Nachfüllen damals und schon ein paar Monate später hat er das Patent dafür angemeldet. Also die Sprühdose ist jetzt genau 100 Jahre alt.
Alles klar. Herzlichen Glückwunsch.
Im Zweiten Weltkrieg waren die Sprühdosen militärisch tatsächlich eher im Einsatz.
Aha.
Aber wir wissen ja auch, sie dient zur Verschönerung des öffentlichen Raums. Und ich habe mich gefragt, ob du auch schon mal was gesprüht hast. Wir sind ja ganz unter uns. Wir können das hier.
Ja, doch, durchaus. Ja, ja.
Eine schöne Woche dir, Franzi. Und auf bald mal wieder.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Ich freue mich sehr, dass Marina Klimczuk jetzt hier ist. Hallo Marina.
Hallo Stefan, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Marina, du bist geboren im Westen der Ukraine. Und du warst 5, als ihr, also deine Familie, in Deutschland in Augsburg angekommen seid, richtig?
Ja.
In den 90er Jahren. Und deiner Geschichte entnehme ich, dass ihr als sogenannte Kontingentflüchtlinge gekommen seid. Für die, denen jetzt das gar nichts sagt, kannst du das einmal kurz erklären, was dieses Wort bedeutet?
Gerne. Ja, wir sind im Rahmen des Programms gekommen, das eigentlich zynischerweise, wir waren die Wiedergutmachungsjuden sozusagen. Also es hat in den 90er Jahren, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, gab es eine riesige wirtschaftliche Krise in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Und das hat natürlich auch mich und meine Familie direkt betroffen. Und Juden sind mitunter als Erste ausgewandert in die USA, die allermeisten nach Israel und wir sind nach Deutschland ausgewandert. Und das war möglich, weil die Bundesregierung das möglich gemacht hat im Rahmen eines Wiedergutmachungsprogramms. Und hat gesagt, ja, wir hatten den Holocaust und jetzt wir aber jüdische Menschen aus ehemaligen Sowjetländern auf.
Für die jüdischen Gemeinden in Deutschland war es eine große Sache. Die sind von 30.000 Gemeindemitgliedern auf über 100.000 heute angewachsen.
Ja, und das vor allem ist das ungefähr nur die Hälfte der Menschen, also ich glaube, die offizielle Zahl ist um die 100.000 und inoffiziell sind es aber ungefähr doppelt so viele jüdische Menschen, die in Deutschland leben, die dann nicht Gemeindemitglied sind. Es sind ja nicht alle Gemeindemitglied, beziehungsweise es sind auch viele, die nicht Gemeindemitglieder sein können, weil sie nur väterlicherseits jüdisch sind und sich aber trotzdem als Juden identifizieren.
Auch du bist in einer Gemeinde gelandet. Welche Rolle hat die jüdische Gemeinde für dich gespielt, als Kind, als Jugendliche?
Als Kind kann ich das nicht mehr ganz genau rekonstruieren. Ich weiß, wir haben im Theater dort eine Pinocchio-Aufführung geprobt, ganz viele Monate. Ich habe im Chor gesungen, wir sind zu den Feiertagen gegangen. Ja, das war irgendwie ganz zentral, also in Augsburg. Ich hatte auch meine Bat Mitzwa da, als ich 12 wurde. Es war schon ganz zentral, dieses Gemeindeleben. Für mich wurde es eigentlich noch zentraler, als ich 15, 16, 17 war, da, als wir nach München gezogen sind. Da war ich viel mehr eingegliedert im Jugendzentrum und einfach diese jüdische Identität habe ich viel mehr internalisiert, später erst als und nicht in den 90er oder frühen 2000er Jahren.
Als Jugendliche bist du auch auf Machane gegangen. Kannst du einmal erklären, was das ist?
Machane heißt eigentlich Lager und das ist Ferienlager. Es gibt schon immer Machanot, schon seit, ich weiß es nicht, also ich glaube, man hat es auch schon in den 30er Jahren, sind die Kinder auch schon in Ferienlager gefahren. Es gibt ganz unterschiedliche Jugendbewegungen von, damals war es von links zionistisch, Shomer HaTzair, bis rechtsnationalistisch, Bnei Akiva ist zum Beispiel Jugendbewegung und man fährt zusammen in Ferienlager und macht tolle Aktivitäten, lernt da Freunde kennen und bei uns war es eben einfach Jugendzentrum. Ich würde sagen, 90% der Menschen, der Leute im Jugendzentrum waren russischsprachig wie ich und das war mega cool. Wirklich, das war das Beste ever. Wir haben ganz viel gesungen und Synagogen angeschaut. Mein erstes Machane war in Prag. Und wir haben Schabbat zusammen gefeiert und wir haben die Gebete gelernt. Es war so eine ganz neue Welt, die sich mir eröffnet hat und ich wollte unbedingt Teil dieser Welt sein. Und ich habe auch meinen ersten Freund als Teenager auf Machaneh kennengelernt und auf dem zweiten Machaneh habe ich ihn dann nochmal gesehen. Das war alles total romantisch und aufregend. Und so geht's ganz vielen Kids und Jugendlichen, so wie mir damals, auch heute noch.
Und wenn ich deine Geschichte richtig verstanden habe, dann hat dir die Machaneh auch Israel nahegebracht als Sehnsuchtsort mit Sonne, Meer und sexy Soldaten, schreibst du.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war davor schon mal in Israel gewesen. Mein Opa lebte in Israel, aber es war eben ein ganz anderes Israel, dass wir da, also als ich mit 18 nach Israel auf Machaneh fuhr, das war so geil. Wirklich, das war, ich dachte, es war der beste Trip meines Lebens gewesen. Natürlich auch irgendwie alleine weg von zu Hause und dann überall diese schönen Menschen und Palmen und Natur und aufregendes Essen und irgendwie auch ein ganz anderes Männlichkeitsbild mit diesen Soldaten. Wir hatten das ja positiv konnotiert. Das war was total Emotionales. Das waren Menschen, die haben uns beschützt. Ich habe neulich auch so eine Art Berichte gelesen, die ich damals geschrieben hatte. Und da habe ich geschrieben, ja, die beschützen uns und unser Land. Also wirklich eine 200-prozentige Identifikation mit dem Land und mit den Soldaten, mit diesem Narrativ.
Und du hast auch selbst Militärübungen mitgemacht, schreibst du.
Ja, in der Negev-Wüste. Ich wusste nicht, wie verbreitet das damals ist. Aber ich kenne ganz viele Freundinnen von mir, die irgendwie auch aus Frankreich und den USA, Schweiz sind, die dann in dieses Wehrerziehungslager geschickt werden. Manche 3 Wochen, bei uns war es nur ein Tag. Wir mussten wirklich auf den Boden robben. Jeder musste sich so eine Uniform aussuchen. Ich weiß noch ganz genau, meine hatte kurze Ärmel. Ich habe so bereut. Ich dachte, es ist gut, luftig. Und dann musste ich aber auf den Ellenbogen da kriechen und alles war aufgeschürft. Ich habe es verflucht, aber trotzdem habe ich geliebt.
Ein paar Jahre später im Studium, glaube ich, bist du dann nach Israel gezogen und hast 8 Jahre dort gelebt.
Ja, ich bin konsequent. Also ich fand es so gut, dass ich dachte, ja, da muss ich hinziehen, da gehöre ich hin, da will ich leben, wirklich. Und im Studium hatte ich aber schon vieles durchschaut. Trotzdem wollte ich nach Israel ziehen. Das war für mich damals kein Widerspruch. Ich hatte ganz viele, ich war total kritisch. Ich war damals auch schon eher links und bin auch angeeckt mit meinen Meinungen und Fragen in der Gemeinde. Beziehungsweise ich habe schon gemerkt, dass es nicht so gut ankommt, meine Einstellungen. Aber das war mir egal. Ich wollte nach Israel ziehen.
In deinem Text für die Wochentaz schreibst du, dass du dich heute schämst für deinen israelischen Pass, den du schließlich bekommen hast. Ich finde, das ist ein ganz schön krasser Satz und ich frage mich, wie kam das?
Ja, auch dieser Pass war im Endeffekt eine pragmatische Entscheidung meinerseits, weil es sehr, sehr schwer ist, in Israel zu leben ohne eine Identifikation, also oder eine Identifikationsnummer, Teudat Zehut heißt das. Du musst es überall angeben, wenn du irgendwo einen Job hast, wenn du selbst für einen Handyvertrag brauchst du eine Identifikationsnummer und ohne die ist es schwer, Fuß zu fassen, dir ein Leben aufzubauen, vor allem, wenn du die Sprache noch nicht so gut kannst, wie ich damals die Sprache noch nicht so gut konnte. Ich habe den Pass aber erstmal nicht angenommen, ich bin nur zum Studium nach Israel gegangen, bin erst später, habe ein Jahr woanders gelebt und dann nicht zurückgegangen. Dann ging es nicht mehr, ohne den Pass anzunehmen für mich und dann habe ich Aliyah gemacht. Aliyah ist ein Wort auf Hebräisch, das heißt nach oben gehen, also aufsteigen. Das ist dieses, also ideologisch konnotierte, ich bin nach Israel aufgestiegen. Das kommt aus dem zionistischen Sprachgebrauch eigentlich. Das hat auch ziemlich lange alles gedauert bei mir. Das war gar nicht so einfach. Zum Beispiel die amerikanischen Juden, die kommen einfach mit einem Brief von ihrem Rabbiner nach Israel und kriegen sofort den Pass. Bei mir hat es ziemlich lange gedauert, weil ich eben aus der ehemaligen Sowjetunion komme und da sehr viel an Dokumenten gefälscht wurde in den 90er Jahren. Und dann hatte ich aber irgendwann den Pass und ich weiß nur, ich hab so geheult vor Glück, als ich ihn bekommen habe. Und vieles, egal wie kritisch ich damals schon war, vieles wusste ich trotzdem nicht oder beziehungsweise hatte mich thematisch nicht da reingefuchst, was das überhaupt bedeutet, dass Israel eben eine Heimat für alle jüdischen Menschen sein soll. Das heißt, egal wo du herkommst, wenn du diesen Nachweis erbringen kannst, dass du jüdisch bist, darfst du nach Israel einwandern und kriegst dann mal so ein Geschenkpaket finanziell von, ich glaube, 4.000 Euro waren das ungefähr, mit denen ich dann eine große Reise gemacht habe. Aber wenn du palästinensisch bist, darfst du oft gar nicht zurückkehren, geschweige denn in die Dörfer, aus denen deine Verwandten 1948 vertrieben wurden. Und dieses Recht auf Rückkehr ist vielleicht der wundeste Punkt, wenn du mit Palästinensern in der Diaspora, aber auch in Palästina sprichst, dieser Wunsch nach der Rückkehr ins Dorf von dem Großvater, wo man seine Olivenhaine hatte. Und das ist was ganz Schmerzhaftes für palästinensische Menschen, zu wissen, dass Juden wie ich, die noch nie irgendwas mit Israel am Hut hatten, einfach einwandern dürfen und auch die Sprache nicht können müssen. Und dass die, die ursprünglich von dort kommen, deren Familien Jahrhunderte dort gelebt haben und vertrieben wurden beziehungsweise geflüchtet sind, eben nicht zurückkommen dürfen, teilweise nicht mal auf Besuch zurückkommen dürfen, je nachdem, wo sie heute leben. Das hatte ich alles damals nicht durchdacht bis zu Ende, all diese politischen Schwierigkeiten. Und ich weiß nicht, wie ich mich entschieden hätte, wenn ich das jetzt alles damals alles gewusst hätte. Heute denke ich, das ist halt keine gute Sache, einen israelischen Pass zu haben. Da ist ein Land, das angeklagt, einen Völkermord zu begehen. Ich stehe da ganz klar auf der Täterseite, weil wir müssen von einer kollektiven Schuld sprechen. Genauso wie man in Russland von einer kollektiven Schuld der Russen sprechen muss, das kann man nicht ausradieren. Das wird Generationen dauern und ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Aufarbeitung geben wird. Wir wünschen es natürlich, dass Kinder, Enkel fragen werden, warum habt ihr so gehandelt? Aber wir wissen es nicht. Es gibt halt auch nicht immer eine Aufarbeitung.
Mit dieser sehr kritischen, besatzungskritischen Position fühlst du dich politisch heimatlos, schreibst du. Was genau meinst du damit?
Erstmal ist es wahnsinnig ermüdend. Also ich habe lang genug dort gelebt und wirklich, also nach dem Studium habe ich irgendwann angefangen, Bildungsreisen zu leiten. Und ich habe davor mit afrikanischen Geflüchteten aus Eritrea und Sudan gearbeitet in Tel Aviv. Aber diese Bildungsreisen waren eben das, was mir eine total neue Welt eröffnet hat. Kann man schon sagen, dass ich auch aktivistisch unterwegs war, also in irgendwelchen palästinensischen Dörfern zur Olivenernte, oder es ist ja oft so, dass die von den Siedlern angegriffen werden und dann linke Israelis oder internationale Aktivisten kommen, um eine Präsenz zu zeigen, weil das manchmal die Angriffe vermindert oder weil die halt die Siedler dann ein bisschen vorsichtiger sind oder früher es zumindest waren. Jetzt ist es vollkommen anarchistisch, was passiert im Westjordanland. Aber ich hatte palästinensische Kollegen. Also ich habe total in dieser Welt gelebt. Ich habe 24/7 im Endeffekt an die Besatzung gedacht und mit meinen FreundInnen ständig darüber geredet. Du, das ist eine Welt, du tauchst da ein, du hast keinen Bezug mehr zur internationalen Politik, zu anderen Konfliktgebieten. Ich habe nur Haaretz gelesen, wirklich.
Das ist eine eher linke Zeitung in Israel?
Ja, genau, linksliberale Zeitung in Israel. Irgendwann steckst du so sehr in diesem Kosmos drin. Warum erkläre ich das alles? Und dann habe ich aber irgendwann beschlossen, also nach Corona, während Corona angefangen hatte, nach dem ersten Lockdown, ich wollte schon länger weg und meinen Job konnte ich sowieso nicht mehr so machen wie davor, die Bildungsreisen mit den Lockdowns. Dann bin ich zurück nach Europa gekommen und da dich in den Diskurs zu begeben mit Menschen, die wirklich gar keine Ahnung haben, die total platte, uninformierte Diskussionen führen wollen, die teilweise nicht mal vor Ort waren. Also die Feuilleton-Debatten und überhaupt Nahost-Konflikt-Debatten in Deutschland, wie sie in deutschen Zeitungen ausgetragen werden, wer da alles als Experte in Talkshows eingeladen wurde. Es wurden ja dann alle nach dem 7. Oktober 2023 waren ja alle Übernacht-Experten. Es wurden wirklich so ein Quatsch in Texte geschrieben, also von Leuten, die es einfach nicht besser wissen, ne? Und sich da auf diese Diskursebene zu bewegen, ist total ermüdend. Denn natürlich will man eher mit Leuten diskutieren. Das hat eine ganz andere Tiefe, die genau wissen, um was es geht eigentlich. Wenn ich erstmal erklären muss, was Besatzung ist und dass ich den Begriff überhaupt diskutieren muss.
Du hast ja auch nach dem 7. Oktober, nach dem Massaker der Hamas, von vor Ort weiter berichtet als Journalistin dann. Kannst du skizzieren, was du dir jetzt, wir haben einen Waffenstillstand, aber es sterben trotzdem noch Menschen. Kannst du skizzieren, was jetzt vor Ort passieren müsste, damit sich die Situation grundsätzlich verändert?
Puh. Bei Bildungsreisen haben die Leute am Ende immer nach Hoffnung gefragt, was uns Hoffnung gibt. Und wir waren da ganz verloren.
Ja.
Weil man hat nicht so viel Hoffnung. Also ich habe nicht so viel Hoffnung. Was passieren müsste im Endeffekt wäre, wenn wir von einem gerechten Frieden sprechen. Nicht nur von einem Frieden, wo man nichts mehr in den Nachrichten hört, sondern von einem gerechten Frieden müsste es eigentlich, also die Zwei-Staaten-Lösung ist tot. Dazu fehlt die territoriale Kontinuierlichkeit. Also durch den Siedlungsbau, den anhaltenden, ist das mittlerweile unmöglich geworden. Es gibt unterschiedliche Modelle. Zum Beispiel ein Föderationsmodell, dass man zum Beispiel, jeder könnte da bleiben, also sowohl die Siedler als auch die PalästinenserInnen, wo sie schon sind. Und dann würde man auf wirtschaftlicher Ebene zusammenarbeiten zum Beispiel und Dinge wie Wasser zusammen entscheiden. Sowas, dazu fehlt natürlich die politische Führung. Also das ist ganz abstrakt gesprochen. Die politische Führung auf beiden Seiten. Und in Israel haben wir natürlich eine extremistische Regierung, die immer weiter, also die überhaupt keine Checks and Balances hat. Es wird weder von Europa noch von amerikanischer Seite wird irgendwas durchgesetzt an Sanktionen. Das heißt, die Israelis machen, was sie wollen. Also Netanyahu und seine rechtsextremistischen Koalitionspartner. Deshalb, ich meine, wenn man ganz andere Führungskräfte auf Regierungsebene hätte, dann könnte sich was bewegen. Zum Beispiel der Wiederaufbau von Gaza. Aber natürlich, das ist jetzt jede Familie in Gaza ist traumatisiert. Wen werden die wählen? Ja, also das ist ja vollkommen klar, dass jede Familie jemanden verloren hat und dass die auch Rache wollen. Oder viele von ihnen. Und welche politische Führung die jetzt wählen würden, naja, gäbe es denn Wahlen, ist natürlich auch schwierig. Aber auch auf israelischer Seite. Also es ist eine vollkommene Entmenschlichung gegenseitig.
Keine Hoffnung also.
Ich habe gerade keine. Aber natürlich weiß ich auch, dass ich immer was wenden kann. Und dass Friedensprozesse ganz oft unerwartet. Also ich glaube, man muss warten. In unmittelbarer Nähe habe ich keine Hoffnung. Vielleicht wird es auch einfach nicht zu meiner Lebenszeit passieren, dass sich was verändert. Und nicht in den nächsten zwei Generationen. Es wird sich trotzdem irgendwann was verändern. Man kann nicht immer so weiterleben. Also das ist, wir wussten auch vor dem 7. Oktober 23, dass sich was verändern wird. Und die AktivistInnen haben auch versucht, irgendwie die Weltgemeinschaft zu warnen, weil vor Ort hat man ja gesehen, dass es irgendwie implodieren wird, dass was ganz, ganz Schlimmes passieren wird. Aber das hat damals niemanden interessiert, was AktivistInnen denken. All that to say ist, man darf nicht ohne Hoffnung leben. Hoffnung ist halt was, was man macht. Also man muss trotzdem immer weitermachen. Das sind halt die mutigsten Leute, die dort vor Ort Friedensarbeit machen, Dialogarbeit, Antibesatzungsaktivitäten. Das sind die allerwichtigsten und mutigsten Leute, die nicht nach Europa gegangen sind, sondern einfach weitermachen, immer weitermachen, dokumentieren, zivilen Ungehorsam betreiben. Das ist die Hoffnung, jeder einzelne von diesen Menschen.
Und du erzählst uns von ihnen und hoffentlich auch in Zukunft. Ich danke dir vielmals, Marina.
Vielen Dank dir, Stefan.
Das war Reingehen, die Geschichten der Woche. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und teilt den Podcast mit euren Friends, eurer Familie oder wem auch immer ihr Gutes wünscht. Die Taz hat keine Paywall. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das tun auf tazzahlig. Den Link packe ich in die Shownotes sowie auch die Texte zu dieser Folge. Wenn ihr Lob, Kritik oder Wünsche habt, schreibt uns gerne an reingehen@taz.de. Ein großes Dank an Daniel Fromm für den Schnitt, Eva-Lotte Andareja für die Produktion, danke an Nikolai Kühling für die Musik, an Sima Ibrahimi und Lisa Schwedek für das Cover. Bye bye, bis zum nächsten Mal.
Alles gut.